Eigentlich hätte ich 7 Vorträge vorbereitet, aber die halte ich normaler nicht an einem Tag. Das wäre irgendwie unmenschlich oder zumindest nicht unserer mitteleuropäischen Kultur entsprechend. Unsere Kinder würden mir es zumuten, die haben schon 7 Unterrichtseinheiten an einem Tag, aber für uns Erwachsene wäre es auf jeden Fall Überforderung. Aber wir haben uns in der Vorbereitung geeinigt, dass der dritte Vortrag über Matthäus 7, 1 bis 12 ist, oder 1 bis 5. Aber ich bin ein großer Fan vom Kontext, also mit der Bibel im Kontext lesen oder ein Bibeltext oder ein Bibelbuch, ein Bibelabschnitt im Kontext lesen. Und darum will ich einfach ganz kurz ein paar Sätze zu Kapitel 6 sagen, das ist mir irgendwie wichtig. Finde es irgendwie faszinierend in der Bergpredigt, dass wir sehen, es geht um einen König, der seine Prinzipien vorstellt und es ist ein Stück weit an seine Bürger am Ende von Kapitel 4, die freiwillig in seine Nachfolge gehen und das tun, was er sagt. Und mittendrin im Kapitel 6 gibt es auf einmal ein Kapitel, wo eine dritte Person, eine weitere Person vorkommt. Und diese Person ist der Vater. Und im Reich Gottes gibt es offensichtlich neben dem König eine zweite Schlüsselperson, und das ist der Vater. Und in der Mitte von der Mitte, jetzt haben wir 3 Kapitel, Kapitel 5, 6 und 7, und in der Mitte vom mittleren Kapitel ist das Gebet von einem Kind zu seinem Vater. Das Vaterunser. Und es ist ein unser, es ist nicht Vater mein Gebet, sondern es ist ein gemeinschaftliches Gebet, wo Christen gemeinsam zu uns, wir beten ja zu unserem gemeinsamen Vater, gemeinsam zum Vater beten. Wo es um eine materielle Versorgung geht, wo es aber auch darum geht, dass er uns hilft, anderen zu vergeben. Genau das, was wir in Kapitel 5 gelesen haben. Und im zweiten Teil von Kapitel 6 geht es dann, gibt es 2 Befehle. Der erste Befehl ist in Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und einen zweiten Befehl, Vers 25, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib. Und dann dazwischen ganz viele Erklärungen, wo der König uns erklärt, warum wir diese Befehle umsetzen sollen. Normal würde man sagen, ein König sagt seinen Dienern oder Bürgern, macht euch keine Sorgen oder sammelt euch keine Schätze, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und das sollte reichen. Aber die Art, wie der Jesus regiert, er will, dass wir es verstehen, aber er will, dass wir seine Prinzipien verstehen, damit es uns leichter fällt, sie umzusetzen. Das ganze Kapitel 6b sind Erklärungen, warum wir diese 2 Befehle umsetzen sollen. Und dann kommt eben dieser Vers 6,33, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten sollen. Und wenn das unser Hauptslogan im Leben ist, steht sie eher dazu und sagt, wird sie eher um alles andere kümmern. Um die materielle Versorgung von unserem Leben und unserer Familie, zu dem wird sie eher verantwortlich fühlen. Und dann kommen wir zu unserem jetzigen Abschnitt, wo es darum geht, dass wir uns nicht richten sollen, und das lese ich ab Vers 7, Kapitel 7, Vers 1 vor. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werdet. Was aber siehst du den Splitter, der in den Augen deines Bruders ist, aber den Balken in deinen Augen nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge herausziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge heraus, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Habe ich noch was vergessen? Und ich glaube, dass dieser Abschnitt nicht umsonst gleich anschließend auf das Thema ist, wie wir, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen und dass wir sie keine Sorgen machen sollen. Weil das ist eines der Hauptdinge, wo wir Christen uns gegenseitig beurteilen. Ich habe schon ein Glaubenskonferenzbeispiel erzählt, wo ich eben da im Auto schlafen gesessen bin und das ich meinem Familienvater zugehört habe, wie er seine Familie anschnauzt. Bereits vor über 20 Jahren, als 20-jähriger Samuel, bin ich auf der Glaubenskonferenz gewesen, es war 2003, und der Walter Mauerhofer, wahrscheinlich der Missionar und Evangelist in Österreich der letzten 50 Jahre, fährt mit einem nagelneuen VW T5, der ist damals neu rausgekommen, wie frisch aus dem Verkaufshaus, fährt er da vorbei und parkt dort. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Missionar, der lebt von Spenden und fährt dann nagelneuen VW-Bus. Das war, kann man genau erinnern. Das, was ich dabei vergessen habe, dass ich mir um 3.500 Euro einen VW Käfer gekauft habe, ich bin nicht so alt, das war damals schon Oldtimer, und das Auto hat zwar, war schwarz-chrom mit Chromteilen drauf, schwarz-glänzend mit Chromteilen, aber unter dem schwarzen Lack war überall Rost. Das heißt, das war ein kompletter Betrug, ich habe das Auto um 500 Euro verkauft nach einem Jahr, weil die Rostblasen sind durch den Lack durchgekommen. Ich habe einfach 3.000 Euro in den Sand gesetzt. Aber war damit beschäftigt, mit dem Zeigefinger auf den wunderbaren Bruder Walter Mauerhofer zu zeigen. Am gleichen Tag hat der Walter Mauerhofer erzählt bei einem Missionsvortrag, dass er mit seinem VW T4, mit dem Vorgängermodell, bei einer VW-Werkstätte war, wo er ihn den gekauft hat, in seinem Buch kommt es vor, und irgendeine Messingplakette gekriegt hat, eine Ehrung vom Händler, weil er 400.000 Kilometer geschafft hat mit dem Bus. Und am Heimweg vom Mechaniker hat er einen Motorschaden gehabt. Mit der Plakette im Arm. Und ja, natürlich war der Herr dann großzügig und hat ihm in irgendeiner Form diesen neuen VW-Bus zur Verfügung gestellt. Aber wir sehen, es ist genau besonders, ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass das auch im Kontext steht, sind wir gefährdet, uns gegenseitig zu beurteilen und besonders, was das Thema Umgang mit Geld betrifft. Der Jesus sagt jetzt, er stellt jetzt wieder einen Befehl vor, ähnlich wie in Kapitel 6, und dann erklärt er es. Wir sollen uns nicht beurteilen oder nicht richten, denn, jetzt erklärt er es, mit welchem Urteil ihr richtet, werdet ihr selbst gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also er sagt, so wie du andere beurteilst, so werden andere die beurteilen. Und das ist ein Stück weit das Prinzip von einer Schablone. In einer ähnlichen Form kommt es in Römer 1 und 2 vor, als apologetisches Argument für Menschen, die noch nie was von der Bibel gehört haben, dass sie die Menschen selber beurteilen und dadurch zeigen, dass sie Gewissen haben. Aber in dieser Form, wie es da beschrieben wird, sagt der Jesus, die Schablone, die du an den anderen anlegst, ob das eine weitherzige, großzügige Schablone ist, das entscheidet, mit welcher Schablone Menschen die beurteilen. Oder ob du eben jemand bist, der ein enges, strenges Urteil trifft und immer die anderen beurteilt und sie ärgert und sagt, warum macht denn der das nicht so? Oder warum fährt denn der einen nagelneuen VW-Bus und lebt eigentlich von Spenden? Und mit der Art, wie du eben die Schablone, die du an anderen anlegst, werden andere Menschen an dir anlegen. Ein Stück weit hilft mir die Illustration bei dieser Frage, eine andere Illustration bei dieser Frage, warum es uns so schwer fällt, barmherzig und gnädig mit anderen Christen zu sein. Ich habe mal gelesen in einem Buch, dass wir Christen in einem Ozean an Gnade schwimmen und oft nicht bereit sind, einen Schöpfer voll Gnade unseren Geschwistern gegenüber weiterzugeben. Alice Geissler aus Saalfelden hat einmal gesagt, unvergebene Sünde qualifiziert uns für Gebet. Also dieses ständig über andere kritisieren, andere beurteilen oder negativ einschätzen. Und das ist auch ein Prinzip, das man doch kommt mit der Schablone, dass man, die Bibel eben das sagt, man erntet, was man sieht. Ein anderer Aspekt, wo ich das erlebe, ist das Thema Umgang mit unseren Kindern oder das Thema Kindererziehung. Gibt es ja auf Instagram oder wie immer die lustigsten Videos. Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen, geht es genauso, dass sie genau wissen, wie das wäre, wenn sie Kinder haben, und dann vergleichen sie sie mit dem, wie es jetzt ist, wenn man selber Kinder hat. Und jedem von uns wird es so gegangen sein, bevor wir selber Kinder gehabt haben, haben wir genau gewusst, wie man selbst mit lästigen Kindern umgeht, mit Kindern, die nicht zusammen essen, mit Kindern, die hakelig sind, die einmal frech sind oder rumlaufen. Und spätestens, wenn man eigene Kinder hat, merkt man, wie schwierig das ist im Umgang mit Kindern, vor allem über Jahre, nicht nur in einzelnen Situationen. Und das ist etwas, was ich mir aus dieser Stelle mitnehme, dass das Maß, mit dem ich andere messe, wie sie mit anderen Kindern umgehe, das wird ein Stück weit bestimmen, wie sie mich beurteilen, wenn meine Kinder herumflitzen und einmal frech zu mir sind. Und ich möchte dieses Prinzip sogar nur in die Zukunft legen und sagen, ich möchte auch jetzt barmherzig umgehen mit Eltern, deren Kinder sie vielleicht nicht bekehren, deren Kinder in die Welt gehen, dem Herrn Jesus den Rücken zukehren oder den Eltern selbst den Rücken zukehren, weil eines Tages der Moment kommen kann, wo vielleicht einer meiner Kinder mir den Rücken zukehrt oder dem Herrn Jesus den Rücken zukehrt. Und dieses Maß oder die Art, wie ich andere Familien beurteile und einer geistlichen Entwicklung, ist ein Stück weit ausschlaggebend, wie sie eines Tages mich beurteilen werden. Lukas 7, 36. sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden.
Entschuldigung, Lukas 7, 36 gibt es
nicht. Lukas 7, 36, ja. Danke. Ich habe 2005 beim das SJB gemacht, und das ist also eine Sommerbibelschule, damals 3 Wochen, mittlerweile 2 Wochen, vom TMG aus, von der Bibelschule in Salzburg. Und meine Eltern sind beide Christen und sind damals auch in eine Gemeinde gegangen, und die haben sie damals scheiden lassen, obwohl sie auch wiedergeborene Christen sind. Und es war für in der Salzburger Gemeindebewegung oder oberösterreichischen Gemeindebewegung eines der ersten Ehepaare, die sie scheiden haben lassen. Und das war mir als Sohn sehr unangenehm. Fährst du nach Salzburg zur Bibelschule und du weißt, ja, die Leute wissen, deine Eltern sind geschieden. Und ich sitze da beim Lagerfeuer an einem Abend nach einem Unterricht in Seekirchen am Wallerer See und grillen da, und der Christoph Hochmuth sitzt da und erzähle ihm ganz vorsichtig, ja Christoph, du wirst das vielleicht eh schon gehört haben, Familie Böck und so, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, und irgendwie ist mir das unangenehm, wie werden da die Leute reagieren, oder ihr TMG-Lehrer. Der Christoph sitzt so da und sagt, ja Samuel, darf ich dir was sagen? Ich bin eigentlich gut damit beschäftigt, mich um meine eigene Ehe zu kümmern. Da bleibt gar nicht so viel Zeit, dass ich mir Gedanken mache über andere Ehen. Das war so ein demütiger Satz in einem sehr sensiblen Moment. Ich war so sensibel, aber ganz ein unsicheres Herz gehabt, wie werden jetzt die TMG-Lehrer auf das reagieren, dass meine Eltern geschieden sind, wodurch die Bibel so klare Meinung hat zum Thema Scheidung. Und er gibt da so eine weiche, großherzige Antwort drauf. Sozusagen, Samuel, ich bin selber Sünder und ich bin bemüht, dass es meiner Ehe gut geht. Wer bin ich, dass ich urteile über die Ehe von anderen? Und trotzdem hat der Christoph eine klare Meinung zum Thema Scheidung. Ich habe auch eine klare Meinung zum Thema Scheidung. Das bedeutet ja nicht, dass man... Aber er hat auf so eine weiche, barmherzige Art geantwortet. Das werde ich nie vergessen. Wann aber jemand in der Gemeinde regelmäßig kritisch und engherzig über andere Geschwister redet, wird es uns automatisch schwerfallen, ihm gegenüber barmherzig zu sein, wenn er in einen Fehler tritt oder in seiner Familie Probleme auftreten. Das Beispiel habe ich schon erwähnt am Anfang, dass eben wir selber Vorbilder sind für unsere Kinder. Habe ich auch von Christoph Hochmuth gelernt, wie wir über andere Christen reden. Unsere Kinder werden das bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen, im Auto, am Weg zur Gemeinde zurück, genau hören, auf welche Art wir über andere Christen reden. Ist es eben weitherzig, oder legen wir am Nachhauseweg von der Gemeinde den Geschwistern immer ganz einen engen, strengen Rahmen an? Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es nötig ist, andere zu beurteilen. In 2. Timotheus 2,18 heißt es, Hymenäus und Philetus sind von der Wahrheit abgeirrt, indem sie sagen, die Auferstehung sei schon gesehen und sie dadurch den Glauben mancher zerstören. Der 1. Johannesbrief, der 2. Johannesbrief spricht von Antichristen. In Apostelgeschichte 20 warnt Paulus die Ältesten von Ephesus, dass es Wölfe gibt, die von uns, sprich von den Gemeinden des 1. Jahrhunderts ausgegangen sind. Also ihr Lehrer, die wie ein Wolf, mittlerweile gibt es ja den Wolf wieder in Mitteleuropa, in der Lage ist, zig Schafe in kürzester Zeit zu zerstören. Wir müssen in der Lage sein, uns gegenseitig theologisch zu beurteilen. In unserem eigenen Abschnitt in Matthäus 7,15 heißt es, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, innen aber sind sie wie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also es bedeutet, auch von außen kommen Leute zu uns, die ausschauen wie ein Schaf, wie ein wiedergeborener Christ, aber in einer drinnen steckt jemand mit Reißzähnen, der in der Lage ist, viele andere von uns zu zerstören. Also, oder ein Glaubensleben zu zerstören. Also es ist nötig, uns zu beurteilen. Und ein Gedanke dabei ist, dass ich anderen helfen möchte. Wir haben das gehabt in der Bergpredigt. Jemand, der wird groß heißen im Reich Gottes, 5,19, der sie tut, die Gebote Gottes tut und andere lehrt, also anderen hilft, Dinge umzusetzen oder Dinge zu verändern in seinem Leben. Und letztendlich haben wir jetzt, muss uns der Jesus mit einer Illustration erklären, wie wir in der Lage sein können, andere zu beurteilen und anderen zu helfen. Und das Geheimnis von einem Menschen, der in der Lage ist, anderen zu helfen, das ist jemand, der zuerst sich selbst beurteilt hat. Jemand, der in der Lage ist, diese Prinzipien des Reiches Gottes an sich selbst anzuwenden, den Splitter oder den Balken aus seinem eigenen Auge zu ziehen und dann ist er in der Lage, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Vers 5. Also, die Herausforderung oder die Aufforderung von Herrn Jesus ist, zuerst dein eigenes Leben in Ordnung zu bringen. Die Bibel so zu lesen, wie wann es für mich geschrieben ist. Ich predige relativ regelmäßig in meiner eigenen Gemeinde, weil wir eine kleine Gemeinde sind, und man ist dadurch in Gefahr, dass man die Bibel dann so liest und gleich in Gedanken, wie eine Predigt niederschreibt für andere. Aber die Bibel ist letztendlich geschrieben, um in mein eigenes Gewissen hineinzusprechen. Der Heilige Geist möchte mit der Bibel mein sündhaftes Herz anrühren und möchte mich bereit machen, mich verändern zu lassen. Ich möchte anfangen, meine eigene Sünde in Angriff zu nehmen, rauszuwerfen aus meinem Leben, meine Beziehung zum Vater zu verbessern und ihm ähnlicher zu werden. Und letztendlich werde ich dann ein Mensch sein oder ein Mensch werden, der in der Lage ist, anderen zu helfen. In der Lage ist, anderen in ihr intimes Gewissen, in ihr intimes Herz, in ihr allerpersönlichstes, innigstes hineinzureden. Letztendlich sehen Sie unsere Gesellschaft nach Männern und Frauen, die Vorbilder sind, authentische Vorbilder, die in Vollmacht das Vorleben, was sie sagen, und den Mut und das Selbstbewusstsein aus der Bibel heraus haben, um in das Leben von anderen Menschen hineinzusprechen. Die Illustration, die der Jesus da verwendet, ist das Leben oder das Bild von einem Augenarzt. Jemand, der in das Auge von jemand anderem hineingreift und da ganz was vorsichtig herausgreift. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, es gibt kaum was Empfindlicheres wie unsere Augen. Und das ist ein riesen Vertrauensbeweis, dass da jemand reingreifen darf und da was rausziehen darf. Wenn man es bei unseren Kindern tut, die Kinder dann sofort wegdrehen und verstecken und das einfach unangenehm ist. Und ein Freund von mir ist lustigerweise Augenarzt und eine wichtige Sache ist, dass er selber gut sieht. Und die einfach den Eindruck haben, der Augenarzt, der sieht selber ein bisschen trüb, dann werden die Leute misstrauisch und vorsichtig. Und dieser Augenarzt ist eigentlich nur nebenberuflich Augenarzt. Eigentlich ist er ein Vorbild und eine prägende Person in einer christlichen Gemeinde. Und in seiner eigentlichen Berufung ist er geistlicher Augenarzt. Er möchte anderen helfen in ihrem Leben. Und wo wir einmal junge Männer waren, wo wir 20 waren, war er einer, der immer einen besonderen Durchblick gehabt hat. Er hat wirklich mehr gesehen, zwischenmenschlich und Verhaltensweisen, wie wir gesehen haben. Das Problem war, er hat es uns, weiß nicht, wie sagen Sie, wir haben's, es ist uns schwer gefallen, das von ihm anzunehmen. Er hat recht gehabt in fast allen Dingen, die er beobachtet hat, aber uns ist schwer gefallen, die Dinge anzunehmen. Und das, was er mittlerweile gelernt hat, jetzt ist er auch 40 plus, er hat gelernt, all die Dinge, die ihm auffallen, die er beobachtet, zuerst an sich selbst anzuwenden. Und so ist er ein demütiger, lustiger, intelligenter Teamplayer geworden, mit dem er gerne zusammenarbeitet und von dem er sich auch was sagen lässt. Aber er hat letztendlich diese Lupe vom Neuen Testament gelernt, nicht immer nur an andere anzuwenden, sondern zuerst an sich selbst anzuwenden. Die Personengruppe, die die höchste Scheidungsrate hat in Deutschland und in Österreich, sind Psychologen und Therapeuten. Menschen, deren Aufgabe es ist, anderen zu helfen in ihren Ehen, in ihren Beziehungen, sind Menschen, die eigentlich wirklich wissen, wie es geht. Sie haben eine Idee von Kommunikation, sie haben eine Idee von Miteinander und so weiter, aber es gelingt ihnen nicht, es in ihrem eigenen Leben anzuwenden. Wir haben selbst ein Antibeispiel in der Bibel. Wir haben eine Person im zweiten Buch Mose, der Mose selbst, der aufrichtig um das Wohl seines Volkes bemüht war. Er sieht zwar Juden miteinander streiten und er geht hin und greift ein und sagt, hey Leute, ihr könnt nicht miteinander streiten. Und sie sagen, du willst uns richten und willst uns erklären, wie das Leben funktioniert. Willst uns jetzt auch den Schädel einschlagen, wie du das gestern beim Ägypter gemacht hast. Also sie haben, das steckt in uns drinnen, wir lassen uns nur von jemandem was sagen, der zuerst gelernt hat, an seinem eigenen Charakter zu arbeiten. Und Mose, erstens war er furchtbar ängstlich, dass der Pharao, von dem er fährt, war denn, dass er da jemanden erschlagen hat und verscharrt hat. Aber er war vermutlich auch beschämt. Er hat ein großes Herz für sein Volk, aber er kann seinem Volk nicht helfen, weil er noch nicht gelernt hat, an seinem eigenen Charakter zu arbeiten. Und Gott schickt ihm 40 Jahre in die Wüste. Mose war damals so alt wie ich. Bin froh, dass Gott schon jetzt die letzten Jahre an mir gearbeitet hat und mir nicht 40 Jahre in die Wüste schickt, weil dann wäre nicht mehr viel Lebenszeit über. Und das 80-jähriger alter Mann kommt er zurück und ist vorbereitet und ist in der Lage, der Führer Christi zu sein und kann dem Volk Israel als Vorbild vorangehen. Ein Stück weit ist dieses Thema jetzt abgeschlossen in Vers 5 und dann kommt in Vers 6 ein Ort Inselvers. Der Inselvers gibt ganz viele Auslegungsversuche, dass wir das Heilige nicht den Hunden geben sollen und die Perle nicht vor die Schweine werfen sollen. Und es wird hauptsächlich ausgelegt, dass man das Evangelium nicht Menschen geben sollte oder hinwerfen sollte, die es nur mit den Füßen zertreten. Und vielleicht ist das auch, oder wahrscheinlich ist das auch die Hauptauslegung. Aber ich bin ein großer Fan vom Kontext und der direkte Kontext wird bedeuten, überleg dir gut, wie sehr du jemandem helfen willst, der sich nicht helfen lässt. Wir haben Geschwister in der Gemeinde, die in einem Bereich ein Charakterproblem haben und wir wollen einer helfen. Und jemand anderer versucht auch ihm zu helfen. Und die Antwort ist, dass er diesen vorsichtigen Rat, die Perlen, einfach nur hinwirft. Oder dass er die, die ihm helfen wollen, in Misskredit bringt oder zerstört, zertrampelt. Und deswegen ist es einfach ganz was, muss man sich überlegen, beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man das Gefühl hat, der lässt sich nichts sagen. Es gibt solche Christen, die sich, obwohl sie wiedergeboren sind, sich einfach nichts sagen lassen, entgegen den Prinzipien von Matthäus 5, arm im Geist zu sein und traurig über sich selbst zu sein und nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und dann macht es im Kontext Sinn, Vers 6, einfach dann diesen Bruder einfach ein Stück weit gehen zu lassen. Und einfach weiter zu beten und vielleicht in einer anderen Lebensphase wieder zu versuchen, ihm zu helfen, diese Dinge in Angriff zu nehmen. Im Kontext von dem, was wir gerade gelesen haben, würden auch die nächsten Verse Sinn machen. Vers 7, 8, 9, 10. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Der Bittende wird empfangen, der Suchende wird finden, dem Klopfenden wird aufgetan werden. Das sind allgemeine Prinzipien für das Thema Gebet. Aber ich glaube, dass es besonders einen Sinn macht im Kontext von jemandem helfen mit seinen Charakterproblemen. Das ist das Gebet von einem Seelsorger. Von einem Seelsorger, wie kann ich denn meinem Bruder helfen mit seinen Eheproblemen? Wie kann ich denn einem Vater helfen mit seinen Problemen mit seinen Kindern? Das Gebet von einem Hirten, wie er den Menschen helfen kann. Fortläufend bitten. Jetzt habe ich vergessen, ich habe noch ein paar Parallelstellen zu diesem Vers mit den Schweinen und den Perlen. Sprüche 9,7, wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung, wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Sprüche 23,9, zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten. Wunderbares Beispiel zu dem, dass wir bitten sollen, mit welchen Worten wir anderen helfen sollen, ist der Salomo selbst, der weiseste Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, abgesehen von unserem Herrn Jesus. In 1. Könige 3 bittet er im Angesicht von dem, dass er der König von diesem Volk Israel werden soll. Und er hat die Möglichkeit, um alles zu bitten. Und er bittet, gib, Vers 3, Vers 9, gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Ein Stück weit brauchen wir dieses Gebet für jede kleine Kinderstundengruppe, für jede kleine Familie, als Ehemann seiner eigenen Frau gegenüber, als Frau dem eigenen Mann gegenüber. Weisheit, meine Frau braucht oft Weisheit, weil ich selber manchmal empfindlich auf Kritik reagiere. Wann kann ich den Samuel einmal liebevoll was sagen, dass er es auch dann aufnimmt und annehmen kann? Umso größer der Einflussbereich ist, umso wichtiger ist dieses Gebet. Herr, schenk mir ein Herz, damit ich in der Lage bin, gut zu unterscheiden und in der Lage bin, die Menschen, die du mir anvertraut hast, gut zu führen oder gut zu beurteilen. Und in 1. Könige 5,19 heißt es, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Also ich glaube, dass Gott auf dieses Gebet antworten wird, wenn man aufrichtig bitten, wie wir anderen Menschen helfen können, diese Prinzipien in ihrem Leben umzusetzen. Jetzt kommt in Vers 12 ein Stück weit der Abschluss von der inoffizielle Abschluss von der Bergpredigt. Nachher gibt es dann allgemeine Prinzipien, ab Vers 13, allgemeine Aufforderungen und Warnungen. Und die Zusammenfassung ist in Vers 12, alles, was ihr irgend wollt, das euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Die Menschen, die Humanisten haben das ein Stück weit als goldene Regel, als Prinzip in einer Leben übernommen, aber ein Stück weit ist es eigentlich Gottes Zusammenfassung, die Zusammenfassung von Herrn Jesus, von all den Prinzipien, die er in der Bergpredigt vorstellt. Und wir sehen, es ist ein zutiefst sportliches und anspruchsvolles Prinzip. All das, was mir ich als Mensch wünsche und sehe von diesem Leben, wie ich mir wünsche, dass mein Familienleben ausschaut, wie ich wünsche, dass mir mein Eheleben ausschaut, was ich mir wünsche, wie unser Gemeindeleben ausschaut, genau so sollte ich mir den anderen gegenüber verhalten. Also die hohe Latte, die ich mir selber setze oder ich den anderen Menschen setze, wie schön eigentlich das menschliche, zwischenmenschliche Leben aussehen sollte, so sollte ich mir allen anderen Menschen gegenüber verhalten. Und Ausleger sagen, dass es 100 vor Christus, also 100 Jahre vor Jesus oder 130 Jahre vor Jesus, ein Rabbi Hillel genau das formuliert hat, aber nur negativ formuliert hat. Und das ist diese, sagen wir, silberne Regel, egal wie man es nennt, sagt, was dir nicht lieb ist, das tu auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Gesetzeslehre. Alles andere ist nur die Erläuterung. Gehe und lerne sie. Also es hat einmal ein Rabbi, 100 Jahre vor Jesus, gesagt, all das, was du nicht möchtest, dass die anderen dir dann, das tue du den anderen auch nicht. Das ist allerdings viel leichter umzusetzen. Das ist genau das, was wir in Matthäus 5 gelesen haben. Es reicht, einander nicht umzubringen. Es reicht, dass wir die Ehe nicht brechen. Dann ist schon eine gute Ehe. Wenn ich 50 Jahre mit meiner Frau zusammenbleibe und am Ende haben wir sie nicht die Köpfe eingeschlagen, das reicht dem Herrn Jesus. Das ist viel weniger anspruchsvoll, wie die positive Formulierung vom Herrn Jesus, der sagt, all das, was du dir in der Ehe wünschst, an Hingabe, an Gespräche, an Liebe, an Intimität und so weiter, fordert es nicht du von deinem Partner ein, sondern sei du der, der es dem Partner gegenüber bringt. All das, was du dir in der Gemeinde wünschst, fordert es nicht kritisch von den Geschwistern, sondern sei du der, der es den anderen einbringt. Die positive Formulierung ist viel anspruchsvoller wie diese negative vom Rabbi Hillel. Im Mühlviertel heißt es, nicht geschimpft ist genug gelobt. Vielleicht gibt es bei euch im Mühlviertel auch. Aber das ist eigentlich nicht das, was der Jesus sagt. Das wäre die negative Formulierung. Die positive Formulierung ist viel anspruchsvoller in unseren Familien oder in unseren Gemeinden umzusetzen. Zum Abschluss möchte ich euch nur zwei Illustrationen vorstellen. Und zwar ist da als Illustration, als warnende Illustration, die wir ihr Lehrer erkennen sollen, ab Vers 16, 17, von einem Baum und seinen Früchten die Rede. 17, jeder gute Baum bringt gute Frucht, der faule Baum bringt schlechte Frucht. Und eine zweite Illustration von unserem Lebenshaus, dass wir das Lebenshaus, sein Haus, auf Sand bauen oder sein Haus auf Fels bauen. Ein Stück weit ist unser Leben mit all den Eigenschaften, die wir jetzt nur angestreift haben, in der Bergpredigt wie ein Baum. Es ist ein Leben, es ist unser Charakter, unsere Persönlichkeit. Es ist nicht das, was wir tun, sondern es ist das, was wir sind oder was Gott in unserem Leben aus uns und aus unserer Persönlichkeit macht, was wir zulassen, dass Gott das uns macht. Und ja, vermutlich sind auch diese Eigenschaften wie Treue, wie euer Ja sei ein Ja, Gott steht zu seinen Bünden, Versöhnung, wie Früchte, die wir als Baum den anderen Geschwistern oder anderen Mitmenschen zur Verfügung stellen. Unser Leben ist wie ein Baum, das in der Ewigkeit und in den Prinzipien der Ewigkeit und des Reich der Himmel verwurzelt sind. Aber das, was wir daraus ziehen, diese Energie und den Saft und die Prinzipien, die setzen wir da in diesem irdischen Leben um und die anderen Menschen profitieren davon. Wie ein Baum mit guten Früchten. Es gibt nichts Schöneres, wie einen Ehepartner zu haben, der die Prinzipien der Bergpredigt umsetzt. Das ist ein Partner, mit dem man nicht streiten kann. Es gibt nichts Schöneres, wie einen Vater zu haben, der die Prinzipien der Bergpredigt umsetzt. Was für Frucht für ein Kind, wenn sie jeden Tag einen Vater haben, der nach diesen Prinzipien lebt. Was für Frucht für unsere Gemeinden in Niederbayern und in Oberösterreich und in Salzburg, wenn wir die Eigenschaften der Bergpredigt den Geschwistern in unserem Gemeindezusammenleben hinhalten. Es ist letztendlich eine Frucht für dich selbst. Es ist der Lohn eines bußbereiten, bußfertigen Lebens. Ein Leben, wo Gott dir sagen kann, du bist von Herzen zu beglückwünschen, wenn du diese Eigenschaften hast und diese Eigenschaften in dein Leben umsetzt. Jemand, der friedfertig ist, der barmherzig ist, der Versöhnung sucht, der treu ist, der zu seinen Bündnissen steht, der sich einmal benachteiligen lässt. Der perfekte Bruder, die perfekte Schwester in der Gemeinde, der in sich selbst auch ja, von diesen Früchten profitieren kann, von diesem veränderten Charakter. Ich habe diese Vorträge in Osteuropa gehalten, letztes Jahr. Und ein Bruder, ich war ein Jahr in Rumänien nach meinem Bundesheer, also mit 20. Und es war eine Gemeinde, die damals ca. 20, 25 Geschwistern bestanden hat. 2005 war das, kurz bevor Rumänien zur EU gekommen ist. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde 60 Geschwister gehabt. Haben sie einfach einige Leute bekehrt. Er ist ein ganz motivierter, begabter Evangelist. Er selbst hat 6 Kinder. Mittlerweile sind nur noch an die 10 Geschwister in der Gemeinde. Ein Grund ist, dass viele Geschwister, die fleißig sind und zuverlässig sind, in den Westen gehen, einfach weil es sich in Osteuropa nicht lohnt, fleißig zu sein. Aber es hat auch andere Gründe gegeben, warum Leute aus der Gemeinde weggegangen sind. Und auch manche seiner 6 Kinder gehen neben den Herrn Jesus. Und ich habe diese Predigt gehalten und bin nach der Predigt zu ihm hingegangen und habe gesagt, das, was dir bleibt, ist dein Lebensbaum. Das, was dir bleibt, ist dein Lebenshaus. Das, dein Charakter, den du mit den Prinzipien der Bibel oder die Gott mit den Prinzipien der Bibel mit dir baut. Und das kann dir niemand wegnehmen. Es kann sein, dass die Gemeinde in Hutturm oder diese Gemeinde da in 20 Jahren nicht mehr besteht, weil es einen riesigen Streit gibt oder weil die Geschwister total liberal werden und weggehen. Wir wissen es nicht. Kann sein, dass sie deine Kinder dir den Rücken zukehren oder dem Herrn Jesus den Rücken zukehren. Aber das, was bleibt, ist dein Lebensbaum und das, was bleibt, ist dein Lebenshaus. Wie du die Prinzipien der Bibel und des Neuen Testaments und der Bergpredigt in deinem Leben umsetzt. Und letztendlich, wenn du in einem Monat gar nichts mehr weißt, was es heute gegangen ist, denk dran, der erste Vers in Matthäus 5, oder das stimmt nicht ganz, der dritte Vers, und der letzte Vers von Kapitel 5. Da dazwischen pendelt unser Leben hin und her. Das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie hängen bleibt. Ich möchte die vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Mit all den Eigenschaften, die wir ein bisschen gestreift haben heute. Und gleichzeitig werde ich jeden Tag mit der Realität konfrontiert, meines eigenen Versagens. Und ich komme wieder zurück und ich mache dem Vater klar, ich bin geistlich arm, ich habe dir nichts zu bringen. Und der Jesus beglückwünscht mich für diese Herzenshaltung und er gibt mir die Kraft, wieder aufzustehen und weiter ihm nachzufolgen und vollkommen zu leben, so wie er vollkommen ist.